Seit Ende Mai läuft in Fellbach bei Stuttgart die Triennale Kleinplastik. Alle 3 Jahre wird hier zeitgenössische Skulptur von internationalem Rang gezeigt. In diesem Jahr ist das Thema der Triennale Habitate. Dabei stehen die Fragen im Mittelpunkt: Wie geht die Menschheit mit den Lebensräumen von Pflanzen und Tieren um? Und wo sehen wir Menschen darin unseren Platz? Wie bei jeder Triennale wird auch dieses Mal unter den ausgestellten Werken der sogenannte Triennale-Preis verliehen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an die Arbeit Seltene Erdenware des britisch-australischen Künstlerinnenkollektivs Unknown Fields. Claudia Emmert ist die künstlerische Leiterin der 16. Triennale Kleinplastik. Frau Emmert, worin besteht denn diese jetzt ausgezeichnete künstlerische Arbeit?
Sie besteht aus 3 Vasen zunächst einmal und einem Film. Und diese 3 Vasen sind produziert aus dem radioaktiven Abfallschlamm, der anfällt, wenn wir seltene Erden abbauen.
Das sind ja seltene Erden, die nicht bei uns abgebaut werden, sondern in China. War das nicht auch besonders gefährlich für das Künstlerinnenkollektiv? Also konnten die da einfach hinreisen und diesen Schlamm dort bergen?
Nein, das konnten sie natürlich nicht. Also sie sind tatsächlich nach Batu gereist. Da muss man wissen, das ist eine der größten Abbaustätten für seltene Erden. 95% des weltweiten Bedarfs werden ja in China abgebaut und 2/3 dieser gesamten Produktion in Batu. Und Batu ist inzwischen, das war mal früher ein Weideland am Rand von der Wüste Gobi, und ist inzwischen ein Ödland geworden. Und das hat natürlich das Kollektiv, das sich für diese Umweltschäden eben interessiert und die diese Umweltschäden auch sichtbar machen möchte, interessiert. Und deswegen sind die dorthin gefahren und haben sich als Gruppe interessierter Investoren ausgegeben. Also und wurden dann zum Fabrikgelände zugelassen, haben dort mit versteckten Kameras gefilmt und haben dann über GPS-Systeme geschaut, wo ist denn dieser radioaktive Schlammsee, der ja über 10 Kilometer breit ist. Wie kommen wir da hin und wann können wir da eigentlich reinschlüpfen? Und sie haben dann so einen Wachpersonalwechsel genutzt, sind auf das Gelände gegangen und haben ein paar Kilo von diesem toxischen Schlamm eingesammelt und mitgenommen und das Ganze natürlich auch filmisch dokumentiert. Und das war natürlich schon gefährlich. Ich weiß nicht, welches Strafsystem es da in China gibt, aber ich würde mal sagen, mindestens Gefängnisstrafe wäre schon der Fall gewesen, wenn sie erwischt worden wären.
Ja, das klingt ja wirklich sehr abenteuerlich. Jetzt ist es ja auch so, dass dieser See eben, dass das kein geschlossenes System sozusagen ist, sondern auch ja, das Grundwasser bedroht und damit auch die Bevölkerung und Pflanzen- und Tierwelt in der Umgebung.
Richtig, also beim Abbau eben der seltenen Erden fällt dort radioaktives Thorium an. Das sitzt einfach auf denselben Mineralien wie die seltenen Erden und es wird einfach mit diesem Abfallschlamm in den See gebracht und das sickert dort durch bis ins Grundwasser. Es geht weiter in die Flüsse. Natürlich, es gibt dort so einen gelben Fluss, der inzwischen auch ökologisch tot ist. Und das ist natürlich schon eine Riesensauerei. Auch die Menschen, die dort arbeiten, also das Künstlerkollektiv, untersucht eben auch die Konditionen, wie die Menschen dort arbeiten, um diese seltenen Erden dann fabrikfähig sozusagen weiter zu transportieren. Das ist schon eine schwierige Situation.
Mhm. Die Vasen sehen jetzt ja erstmal ganz harmlos aus und das ist ja auch das Perfide an Radioaktivität. Man sieht ja die Gefahr nicht.
Genau, eine Vase ist ja das erste skulpturale Objekt fast der Menschheit oder zählt zu den ersten skulpturalen Objekten. Und diese Vasen waren ja immer auch Speicher. Und wir nutzen heute ja die seltenen Erden, um auch wieder digitale Speicher zu bauen und zu entwickeln. Und jetzt haben wir sozusagen eine Vase, die selbst im Material Radioaktivität, also Energie gespeichert hat und die strahlt natürlich aus über Jahrtausende, während die Produkte, die damit gebaut werden, also zum Beispiel Smartphones oder Laptops oder Autobatterien auch, die haben natürlich eine wesentlich längere Lebensdauer. Und diese unterschiedlichen Zeitaspekte setzen sie eben auch in Bezug zueinander.
Wenn wir jetzt hören, das sind Vasen aus radioaktivem Schlamm, für die Besucherinnen und Besucher besteht da aber keine Gefahr.
Nein, also die Vasen haben eine Radioaktivität, die 3-mal so hoch ist wie die normale radioaktive Belastung, die wir sowieso haben. Das sind in Deutschland zum Beispiel 2,1 Millisievert. Also das heißt, die Vasen haben eine Radioaktivität vielleicht von 8 Millisievert. Das heißt, sie liegen noch deutlich unter dem geringsten Wert, der als gefährlich angesehen wird. Zum Beispiel für Augenlinsen, da gibt es einen Grenzwert von 10 Millisievert.
Trotzdem, wenn man die jetzt betrachtet, das sind ja so schwarze Erden oder zumindest wenn sie jetzt in dieser Keramik sind sie schwarz und damit wirken sie auch in ihrer Strenge. Ja, sie erinnern schon ein bisschen auch an Urnen.
Ja, Urnen haben eine andere Form, aber sie erinnern auch eben an Ming-Vasen, so sehr wertvolle Vasen in der chinesischen Kultur. Wir haben ja drei Vasen, das sind halt, die haben ja unterschiedliche Größen. Wir haben eine kleine Vase, die wurde gebaut aus 380 Gramm Giftmüll. Das bildet sozusagen den Abfall, um ein Smartphone zu produzieren. Ein Laptop produziert 1,2 Kilo Giftmüll. Das heißt, die Vase ist schon etwas größer. Und die ganz große Vase, die bezieht sich eben auf den Müll der Produktion einer Batteriezelle des Elektroautos. Das sind dann schon 2,7 Kilo Giftmüll. Und so stehen die drei Vasen beieinander. Jeder benutzt irgendwas davon. Jeder hat auch etwas davon noch zu Hause liegen. Und hier steht sozusagen dann das Abfallprodukt in Form einer schönen schwarzen Vase.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das KünstlerInnenkollektiv interessiert sich eben für solche Umweltzerstörungen, für solche Auswirkungen unseres Konsumverhaltens. Es ist ja inzwischen so, dass immer mehr Künstlerinnen und Künstler an der Schnittstelle von Kunst und Aktivismus, sage ich jetzt mal, arbeiten. Ist denn das auch ein Bereich, der Sie für die Triennale Kleinplastik besonders interessiert?
Ja, sicher. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es arbeitet natürlich auch die Zivilgesellschaft an dieser Schnittstelle. Also es gibt sehr viele Protestcamps, immer wieder finden sich Gruppen zusammen. Jetzt denken wir an den Hambacher Forst, um zum Beispiel auch gegen die wirtschaftliche Ausbeutung von Natur zu protestieren. Und insofern haben wir in der Triennale eben auch 6 Kapitel insgesamt. Und eines davon sind eben die toxischen Habitate, aber eben auch die, es gibt auch noch die verlorenen Habitate, wo es eben sehr stark um Bergbau geht, um Umweltverschmutzungen und um den Protest dagegen.
Habitate, Überlebensräume heißt ja eben der Titel der diesjährigen Triennale. Und wir haben es jetzt gehört, in vielen künstlerischen Arbeiten geht es eben besonders um bedrohte Lebensräume. Das ist ja oftmals so für Kuratorinnen und Kuratoren auch nicht einfach, solche Ausstellungen dann zu gestalten, weil sie oft dann ja als sehr negativ empfunden werden. Und man will ja vielleicht auch die Leute jetzt nicht nur frustriert aus diesen Ausstellungen wieder hinausgehen lassen, sondern vielleicht auch positive Impulse geben, also Beispiele, wo es vielleicht inzwischen besser klappt, dass wieder Mensch und Natur in einen Klang kommen. Gibt es auch dafür Beispiele?
Ja, natürlich. Also auf der einen Seite zeigen wir, dass natürlich auch diese Veränderung der Natur nicht nur negativ zu sehen ist, sondern dass sich auch Resilienzen ausbilden, dass sich neue Naturen, sogenannte Hyperobjekte, dann eben auch entwickeln aus einer Verschmutzung heraus. Dass wir inzwischen Gestein haben wie Plastikglomerate, wo Plastik eingebaut ist. Wir können ja auch die Great Pacific Garbage Patches gar nicht abbauen, weil da inzwischen auch ein Habitat entstanden ist von Pflanzen und Tieren, die eben ja Plastik eben auch verdauen können, die da sozusagen eine Resilienz entwickelt haben. Aber wir blicken natürlich auch in die Zukunft und fragen natürlich, Mensch, wie müsste denn unsere Welt aussehen, wenn sie eine bessere werden soll, wenn sie eine schönere und gesündere werden soll? Und da haben wir natürlich auch einige Künstler eingeladen, die da Vorschläge machen. Und zwar wirklich so Vorschläge, dass man sie auch durchaus im eigenen Garten umsetzen kann.
Herzlichen Dank, Frau Emmert, für Ihre Zeit und das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.